Das Kapitel 3, die Strukturierung, möchte ich gerne mit dem Zitat: Der Taktiker muss wissen, was er zu tun hat, wenn es etwas zu tun gibt. Der Stratege muss wissen, was er zu tun hat, wenn es nichts zu tun gibt, einführen. Anhand von einigen konkreten Beispielen will ich dir nun zeigen, wie es uns mit der Umstellung einer EDV-Abteilung in einem Familienbetrieb zu einer Servicefirma innerhalb der Konzernstrukturen ergangen ist. Darf ich dich an das Vorgehensmodell erinnern? Zuerst kommt die Inventur. Das wohl schwierigste Kapitel war das Asset Management, also die Erhebung des Anlagevermögens. Die Assets der IT sind, grob unterteilt, die Hardware und die Software. Wir haben uns entschlossen, die Hardware in SAP-PM, das ist Plant Maintenance, also Instandhaltung, zu führen. Da gibt es keinen kooperativen Weg, nur eine klare Weisung, dass es so zu machen ist. Wir mussten rasch erkennen, dass mit dem Asset Management der erste Engpass zu erledigen ist. Die Ersterfassung der Hardware war nicht die große Herausforderung. Das war, wie wir damals glaubten, die Aufgabe der Lehrlinge. Bei diesem Ansatz ist bereits der erste Fehler passiert. Asset Management ist Aufgabe und Verantwortung des lokalen Leiters der Abteilung und kann und darf nicht delegiert werden. Diese Erkenntnis wurde aber erst nach ein paar unfruchtbaren Extrarunden klar. Diese Weisheit mussten wir noch mehrfach erfahren. Wir neigen dazu, unangenehme Dinge an einen großen Meister zu delegieren. Gerade im IT-Governance-Prozess gibt es dann die Risikomanager, die Security Officer, die Wissensmanager und was es da sonst noch so an schönen Positionen gibt. Risikomanagement, Security und vieles andere mehr sind Aufgaben jedes Einzelnen, die nicht zu delegieren sind. Es gibt einen verantwortlichen Koordinator, aber machen muss jeder selber. Machen heißt auch Verantwortung für das Ergebnis tragen. Diese Erkenntnis ist ein wesentlicher Teil des Change-Prozesses. Die Daten konsistent zu halten, war schon eine andere Geschichte. Es wurde klar, dass der ganze Prozess zu betrachten ist, vom Wareneingang über die Reparaturabwicklung mit SAP-PM. Wir haben da etliche Versuche hinter uns gebracht, die alle mehr oder weniger eher weniger erfolgreich waren. Erst mit dem Zentralisierungsprojekt, über das ich dir noch ausführlich erzählen werde, wurden die Ressourcen frei, diese Abläufe final in den Griff zu bekommen. Folgende Maßnahmen haben zum Erfolg geführt. Es gibt einen hauptamtlichen Asset Manager, der für die Koordination des Gesamtprozesses verantwortlich ist. Die Verantwortung wurde klar an den Supportverantwortlichen übergeben. Hilfreich war auch, den Wert der Assets zu kommunizieren. Es war ja für die meisten überraschend, welche Werte er zu verantworten sind. Das waren zweistellige Millionen Euro Werte. Wir hatten nur ein Henne-Ei-Problem. Bevor die Anlagen nicht halbwegs sauber erfasst waren, konnten auch keine Aussagen zum Wert getroffen werden. Das mit der Henne und ihrem Ei wird uns noch ein paar Mal begegnen. Wir haben alle ca. 17.000 Assets mit einem RFID-Tag, das ist ein Radio Frequency Identification Tag, ausgestattet, mit dem eine Inventur unterstützt wird. Das Programm wurde selbst entwickelt, vor allem damit die Cowboys Praxiserfahrung mit RFID sammeln konnten, die bereits in anderen Projekten sinnvoll recycelt werden konnten. Es wird eine permanente Inventur über die 15 Standorte und alle Geräte organisiert, sodass in den 52 Wochen alle Equipments inventarisiert werden. Damit wird auch automatisch jeder servicierte Arbeitsplatz zumindest einmal pro Jahr inspiziert. Auf der Basis eines konsistenten Anlagebestandes können sinnvolle Technologieaustauschzyklen geplant werden. Auf der Basis der Technologieplanung können langfristige Lieferverträge für Desktop-Equipment, Notebooks, Netzwerkkomponenten und Drucker abgeschlossen werden, was massiv Geld spart. Aktuelle Anlagebestände entstehen, die die Entlastung des Budgets von kalkulatorischen Kosten ergeben. Entscheidungen werden auf eine solide Basis gestellt, zum Beispiel Standardisierung als Vorstufe zur Zentralisierung. Ich habe das Projekt deshalb etwas ausführlicher beschrieben, weil daraus überschaubar und weniger theoretisch ablesbar ist, dass die Umsetzung meist in massiver Arbeit ausartet. Eine wesentliche Erkenntnis des Change Management ist es, dass immer der ganze Prozess zu betrachten ist. Das ist meist sehr schwierig. Teiloptimierungen sind aber unter Umständen kontraproduktiv. Das Big Picture ist enorm wichtig. Diese Erkenntnis impliziert aber auch, dass Nachdenken vor der Toolfrage kommt. Der Versuch, schwer lösbare Probleme durch den Kauf eines EDV-Tools zu lösen, scheitert meist kläglich. Ja, noch viel schlimmer, meist ist die Implementierung des Tools ein zusätzliches Problem. Der gängige Spruch, a fool with a tool is still a fool, auf gut Tirolerisch, ein Depp mit seinem EDV-Werkzeug bleibt ein Depp, beschreibt die Situation recht gut. Wie kann das Tool Verbesserungen bringen, wenn der Basis-Input fehlt, wenn die Hausaufgaben und die Inventuren und so weiter nicht gemacht wurden? Klar, das ist kein Plädoyer für Griffel und Tafel, aber die um sich greifende Gameboy-Mentalität ist auch falsch. Ich denke da an die ganzen CMDB-Datenbanken, die aber genau diese konsistente Inventarisierung voraussetzen, MDM, also Master Data Management, mit dem ein echtes und nachhaltiges zentrales Stammdatenmanagement umgangen werden soll, das neue Zauberwort SOA, also Service Oriented Architecture, mit dem der Saustall mit den unzähligen Insellösungen in den Rechenzentrum mit einem übergreifenden System überdüngt werden soll und so weiter. Ich bin ja ein Befürworter der serviceorientierten Architektur, aber eben auf der Basis der gemachten Hausaufgaben. Das Change Management um die Softwarebestände war sicher genauso aufwendig und heiß diskutiert. Die ersten Versuche, die Registry, das ist der interne Bereich im Microsoft-Betriebssystem, in dem sich die Programme eintragen, der Rechner auszulesen und eine Datenbank zu schreiben, hat das Problem recht rasch transparent gemacht. Die sehr technische Sicht der Cowboys musste durch die Service-Sicht ergänzt werden, was durch eine Anpassung der Datenbank dann schlussendlich auch gelungen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Problem jemals in den Griff bekommen hätten, wenn nicht die Entscheidung zur konsequenten Zentralisierung mit Citrix, das ist ein Softwareprodukt, mit dem Programme auf einem zentralen Server aufgerufen, am Arbeitsplatz, aber kein PC mehr notwendig ist, ich gehe später noch im Detail darauf ein, gefallen wäre. Andererseits hätten wir das Projekt Zentralisierung nie auf den Boden bekommen, wenn der Überblick über die vorhandene Softwarebasis gefehlt hätte. Auch hier wieder das Henne-Ei-Problem. Henne-Ei kann ja nur gelöst werden, wenn mit einem kalkulierten Risiko entschieden wird, dazu mein Lieblingsspruch, wir müssen halt irgendwann einmal auch schlucken, nicht immer nur kauen. Nachdem die normalen Benutzer keine Administrationsrechte haben, können neue Programme als Umkehrschluss nur von der EDV-Mitarbeiter installiert werden. Es hat sich herausgestellt, dass ein Standard primär für die IT-Mitarbeiter zum Problem wurde. Es wurde versucht nachzuweisen, dass dieser Missstand nicht abzustellen ist. Die klare Entscheidung eines IT-Standards, also eines Standards für die IT-Mitarbeiter, der genauso einzuhalten ist, wie wir es vom Kunden verlangen, und vor allem die Kontrollmechanismen dazu haben das Problem gelöst. Entscheiden, überzeugen, durchsetzen, kontrollieren. Es ist immer der gleiche Ablauf. Auf der Basis der Software-Datenbank kann ein professionelles Lizenz- und Vertragsmanagement aufgesetzt werden. Nach unserer Theorie haben wir nun zwei Engpässe gelöst, die Hardware- und die Software-Inventarisierung boten die Basis für weitere Überlegungen. Unter dem Eindruck der massiven Probleme, diese Engpässe innerhalb der dezentralen Strukturen zu lösen, wurde Ende 2004, Anfang 2005 das erste Mal von Zentralisierung gesprochen. Damals noch eher unprofessionell, es wurde aber rasch klar, dass damit der große Wurf gelingen könnte. Die gesamte Organisation würde in eine neue, dramatisch andere Richtung gelenkt. Parallel zu den Inventarisierungsbemühungen gab es auch Projektbiotope, die sich mit neuen IT-Trends beschäftigten. Es gab die ersten Versuche der Entwickler, Citrix-Farmen aufzusetzen, primär für die Heimarbeitsplätze. Recht bald wurde klar, dass die Komplexität doch sehr groß ist und diese ohne professionelle Beratung nicht sinnvoll zu knacken war. Die Ablöse des damals im Einsatz befindlichen Unix-Systems HP-TRU 64 wurde angekündigt. Der Religionskrieg der Unix-Linux-Befürworter war entbrannt. Die ersten Versuche mit Voice-over-IP zeigten auf, dass das System zwar noch pubertierend war, aber doch große Potenziale in Aussicht stellte. Der bereits implementierte europaweite Rufnummernplan implizierte, auch hier einen großen Wurf zu planen. Die WAN, also die Wide Area Network Verträge, liefen mit 31.12.2006 aus und mussten neu verhandelt werden. Die Vision eines Gesamtnetzes mit integrierten Voice-over-IP nahm Gestalt an. Diese Strategie, den Mitarbeitern einen gewissen Freiraum zu gestatten, bietet die Möglichkeit, mit Prototyping-Erfahrungen einzubringen und damit recht rasch zu erkennen, wo die Marketingfolien nicht halten, was sie versprechen. Dieser Selbstgestaltungsraum wird auch im bereits erwähnten Impact Manager als wichtiger Ansatz für ein Innovationskleber genannt. Ich habe von diesen Ergebnissen immer profitiert. Wir haben uns sicher wesentlich weniger oft blamiert, weil wir Systeme nicht zum Laufen gebracht haben, die eigentlich als Standardsoftware verkauft wurden. Das Wissen bzw. der Forschungsdrang der Cowboys kann so kanalisiert werden. Die Strategie verlangt allerdings einerseits Vertrauen zu den Mitarbeitern, andererseits einen gewissen Freiraum bei Budget und Projektressourcen. Die negativen Erfahrungen mit diesem ersten dezentralen Strukturierungsversuchen und die Erkenntnis der großen Potenziale aus den Prototypen Citrix, Waren, Voice over IP führten zur neuen Strategieüberlegung. Bevor ich nun weiterzähle und nachdem ich nicht davon ausgehen kann, dass du unbedingt ein IT-Experte bist, muss ich dir vielleicht noch das Prinzip von Citrix und Thin Clients erklären, auf dem die ganze Geschichte aufbaut. Ein Thin Client ist ein Kastel ohne bzw. mit sehr wenig eigener Intelligenz, das ausschließlich dazu dient, den Bildschirm und die Tastatur mit einem Server zu verbinden, auf dem die Anwendung läuft und die Daten gespeichert werden. Es wird also nur das Bild bzw. die Veränderung des Bildes übertragen. Die Server sind zu sogenannten Serverfarmen zusammengefasst, die einerseits die Leistung skalieren und andererseits die Benutzer beim Ausfall des Servers auf einen anderen Bereich verschieben. Die Software ist also einmalig und zentral zu verwalten, Updates einfach zu implementieren. Der Nachteil ist natürlich die absolute Abhängigkeit von den Netzwerkverbindungen zu der Serverfarm, die somit hochredundant und ausfallsicher gestaltet werden muss.